Erkenntnisfähigkeit setzt den Gegenpol voraus, ohne Kontrast können wir nichts erkennen. Aber dieses Black-and-White-Game des Lebens, ich Sieger, du Verlierer, können wir nicht gewinnen. Rudyard Kipling, tief im Sanskrit verankert, im Hinduismus, hat das Dschungelbuch geschrieben. Von dem stammt ein wunderbares Gedicht, das heißt If. Und ein Auszug aus seinem Gedicht steht über dem Eingangstor des Center Courts von Wimbledon. Uraltes, steinernes Tor. Da müssen alle Spieler durch. Und da lesen sie dann, if you can meet with triumph and disaster. Also nur falls du bereit bist, hier auf dem Platz auf Triumph und Disaster zu treffen. And treat those two imposters just the same. Und diese beiden Täuscher als dasselbe zu erkennen, dann kannst du, then you can play this game. Wunderschöner Satz.
Lieber Herr Lange, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SAP Leader Talks.
Ja.
Sie sind mit Abstand der größter Gast, der mit mir so resoniert, neben Jens Kossen. Ich muss gestehen, okay. Jens Kossen begleitet mich auch so lange wie Sie und Ihre Botschaften. Und in Ihren Vorträgen reden Sie sehr häufig über ein Buch, das wir in diesem Leben schreiben. Und dass viele Leute gar keinen Titel für dieses Buch haben. Welchen Titel haben Sie für Ihr Buch?
Also es geht, um das jedem mal klar zu machen, die Leute kennen ja viele Ziele, die sie im Leben haben. Mhm. Ne? Und ich lasse mir das immer erzählen und reden ganz fröhlich über all die Ziele, die sie haben, die oft divergent sind. Man ist oft im Zielkonflikt, im sogenannten Double Bind nennen wir das in der Psychologie. Man will dies, das will man aber auch. Ja. Und Henri Thoreau hat einen herrlichen Satz gesagt, die meisten Menschen leben ein Leben in stiller Verzweiflung. Und genau das ist für viele der Fall. Warum? Weil diese Ziele, die nenne ich dann immer Kapitel im Buch ihres Lebens, die sie mir locker herbeten können. Ich frage dann, wie heißt der Titel des Buches deines Lebens? Und das Hohe. Da kommt nichts. Aber genau ist das Entscheidende. Dieser Nordstern, worauf alle Eisenspäne auf den Magneten zugerichtet sind. Das haben die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen können nicht die Frage beantworten, worum geht es eigentlich in deinem Leben? Eigentlich. Ja, diesen einen Nordstern zu nennen, haben die meisten nicht. Übrigens, sie haben das auch noch nicht mal für ihre Firma. Also wenn ich frage, was ist der overarching purpose, so nenne ich das, den Kontext deiner Firma. Nicht die Ziele im Unternehmen, sondern das Unternehmensziel, genauso.
Und aus der Perspektive der Purpose-Geschichte, das ist zurzeit, wird ja fast in jedem Case vorgestellt, dass ein Unternehmen einen Purpose braucht. Und die werden aber so generisch ausgestaltet, dass man unabhängig vom Unternehmen so einen Purpose fast jedem zuordnen kann, unabhängig von der Branche. Wie findet man den richtigen?
Den findet man da. Also erstmal wichtig, der Purpose ist nicht für den Kopf, sondern fürs Herz. Wer die Herzen der Menschen gewonnen hat, braucht ihm die Köpfe nicht zu sorgen. Die meisten schreiben ein Fach-Sach-Purpose. Das ist so ähnlich wie ihr Mission Statement oder ihre Firmenstrategie oder ihre Firmenziele. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Purpose ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Purpose betrifft das Produkt hinter dem Produkt einer Firma. Ja? Also ich sage mal ein paar Beispiele. Bei Boeing hängt an der Wand, das hat der CEO mir gezeigt, größte Werkshalle der Welt. Boeing-Building a Legend. Great people putting it together. Kein Wort von Flugzeugen. Vella. Kein Wort von Shampoo, haarfestiger Tönungen, weil das braucht kein Mensch. Vella-Perfectly You. Mit diesem Gefühl gehe ich aus dem Frisiersalon. Darum geht es. The Johnson Johnson, der beliebteste Arbeitgeber der USA. The Care Company. Kein Wort von Körperpflege, Reinigungsmittel und so weiter, sondern einfach nur dieser Aspekt, dieser Regenbogen, dieser Purpose, Caring. So, 200.000 Blindbewerbungen jedes Jahr. Beispiel in Deutschland, beliebtester Arbeitgeber, BMW, Freude am Fahren. Das Entscheidende ist die Freude. Also solange das nicht ans Herz geht, wird da nie was draus. Und das haben Firmen einfach nicht. Ja, es gibt dieses schöne Beispiel von Saint-Exupéry. Wenn du Segelschiffe bauen willst, dann stell nicht Leute ein, lass sie Holz holen, verteile die Arbeit, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Kein Wort von Segelschiffen. Aber unter diesem Leitstern, Ja, mit dem im Herzen bauen die dann ganz anders Segelschiffe. Und das ist etwas, was ich für viele auch sehr große Konzerne mache, wenn ich denen aufzeige, ihr habt ja gar keinen Kontext.
Sie zitieren häufig Nietzsche, wer sein ja. Warum kennt.
Ja, klar.
Er trägt was jedes Wie. Wie findet man aber sein Warum? Zum Beispiel so ein Slogan, was auch Herz erwärmt.
Ganz gefährlich. Kein Slogan ist Werbung.
Freude am Fahren, ist das kein Slogan?
Ja, bei BMW ist es beides gleichzeitig.
Okay.
Ja? Aber ein Slogan ist für die Werbung.
Mhm. Ja?
Nein, hier geht es um, ich sehe ein Unternehmen immer als Tempel aufgebaut. Ja? Der Sockel unten, sehr solider Sockel, ist die Fähigkeit, dass jeder, der dort in der Führungsposition arbeitet, sich erstmal überhaupt selber führen kann. Die große Krux in allen Unternehmen, Führungskräfte können noch nicht mal sich selber führen. Die kennen nicht den Unterschied zwischen Leader und Leadership. Ja, so, also der große Sockel ist, wer Menschen führen will, muss erst sich selbst führen können. So wie sie niemanden lieben können, wenn sie sich selbst nicht lieben. So wie sie nichts verkaufen können, wenn sie sich nicht verkaufen können. Völlig unmöglich.
Wie laden Sie den Begriff Selbstführung auf?
Das ist Self-Leadership. Ne? Das ist so ein Riesenkapitel in meinen offenen Täterseminaren. Ohne das geht gar nichts. Dann hat der Tempel Säulen, das sind die Abteilungen der Firma, also HR, Finance, Vertrieb und IT und so weiter. Ne? Das sind die Säulen des Unternehmens. Dort arbeiten Manager. Von Manus die Hand, die bewerkstelligen etwas. Manager ist der, der einfach ausführt. Also hinter vielen Rezeptionen in großen Hotels steht Manager on Duty. Der Rezeptionist macht Check-in, Check-out. Das ist Managen. Der Pförtner bei Boeing Aircraft hat einen Badge Manager of the Gate. Das ist Management. So, da wird das, wie machen wir das hier, verhandelt. Und da sind wir auch in Deutschland natürlich brillante Experten. Die fachlich-sachliche Fähigkeit eines Managers würde ich nie in Frage stellen. Ja? Davon gehe ich aus. Wir haben fantastisch ausgebildete Experten. So, die machen ihren Job, keine Frage. Aber das ist nur der Maschinenraum. Dann gibt es einen Balken, der liegt über diesen Säulen bei jedem Tempel. Das ist Leadership. Da wird die Strategie bearbeitet, das ist die Brücke vom Schiff. Da wird das Mission Statement ausgegeben, um eben, wie Nietzsche sagt, wer einen Warum zum Leben hat, kann jedes wiedertragen. Für alle, die in diesen Säulen arbeiten. Und was dann immer vergessen wird, der Tempel hat auch ein Dach. Und das Dach ist, also Leadership ist das Was. Was machen wir hier? Das müssen Leader. Und die haben eine Funktion, ein akkordiertes Ablaufen in diesen einzelnen Säulen sicherzustellen. Das ist Leadership. Und Entrepreneurship ist das Dach des Tempels. Da wird das Warum verhandelt. Ja, die Daseinsberechtigung des Unternehmens. Mal ganz pathetisch, welchen Beitrag leistet dieses Unternehmen zu einer Welt, in der wir leben wollen? Und darauf kriege ich keine Antwort. Haben die noch keine 2 Minuten überlegt. Die bringen immer nur Produkte in den Vordergrund, ja? Aber können mir nicht sagen, was das Produkt hinter dem Produkt ist. Ferrari baut doch keine Autos. Ja?
Die fahrende Statussymbole, ja.
Was auch immer, aber ein Auto kriegt man meinetwegen bei Opel, bei Ford, da gibt es Autos. Ne? Porsche ist auch kein Auto. Ne? Also nochmal, das ist eine absolut essentielle Frage, die meisten Firmen nicht beantworten können. Wie heißt euer Produkt? Also weil wir gerade von Bankern sprachen. Ja? Eine Bank hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Ich schock die immer, wenn ich mit Bankvorständen arbeite. Geld, Currency im Englischen, Currere im Lateinischen, das Fließende. Eine Bank ist ein Transformatorenhaus für Energieströme. Das war's. Zur einen Seite der Bank kommen die rein, die viel Energie, sprich Geld, akkumuliert haben, nicht wissen, was sie damit machen sollen, im Moment. Parken das auf der Bank mit der Bitte, pass schön drauf auf und sieh zu, dass du über Zinsen ein bisschen mehr rausholst. Zur anderen Seite der Bank kommt ein völlig anderer Menschenschlag. Die haben noch nicht selber genug Energie akkumuliert für Unternehmungen, aber haben brillante Ideen. Diese brillanten Ideen sind glaubwürdig, credere, lateinisch. Und holen sich, was ich sage jetzt mal die Einfallslosen geparkt haben, mit viel Einfallsreichtum da hinten wieder raus. Dafür werden Businesspläne geschrieben. Ein Businessplan ist nur dazu da, den Banker zu beruhigen, dass seine Story fliegt. Es kommt immer anders, als es im Businessplan steht, brauchen wir nicht diskutieren. Ja? John Lennon, mach nur einen Plan, Tucholsky, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht. dann machst du noch einen Plan, gehen tun sie beide nicht. Das wissen wir alle, wird sowieso nichts. Aber der Banker braucht das, um den Kredit rauszurücken. So, diese Leute sagen, von mir kannst du Zinsen nehmen, mehr als du denen da vorne gibst, die das Geld reingetragen haben, und von dieser Marge lebst du. Aber eine Bank hat nichts zu tun mit Geld. Eine Versicherung kann sie nicht versichern. Aber beim Tauchen im Golf von Mexiko muss sie jetzt nicht daran denken, was, wenn zu Hause ein Wasserschaden entsteht. Damit dieser Gedanke mir nicht durch den Kopf geht, während ich ein wunderschönes Korallenriff umschwimme unter Wasser, dafür ist die Versicherung da. Die kann nichts verhindern, keinen Unfall, gar nichts. Ich würde nie mehr 200 fahren auf der Autobahn oder über 100. Wenn mir nicht einer versprochen hätte, zerlegst du den Wagen, kriegst morgen neun. Diese Entspannung beim Autofahren, dafür habe ich eine Versicherung. Die Versicherung kann überhaupt nichts verhindern. Die kann das Leben nicht versichern.
Nur ein besseres Gefühl geben.
Ja, so. Eine Frau kauft keinen Lippenstift, die kauft Schönheit Hoffnung, weil bei den Kerlen ist stammelnlich verankert, auf rote Lippen ticken die aus. So, ich kann das jetzt endlos fortsetzen. Es geht also immer um das Produkt hinter dem Produkt. Und das muss etwas sein, was ans Herz geht.
Und bei einem Menschen? Sie sagen ja auch, dass jeder Mensch so ein Warum auch benötigt.
Ja, natürlich. Das nenne ich Nordstern. Ja. Das,
mit wem verhandelt man so ein Warum? In einem Unternehmen kann man das unter den Stakeholder und Shareholder verhandeln. Und
ja, das Problem ist, dass die meisten Menschen ja für sich noch nicht mal einen Nordstern haben. Ja? Und wenn der Unternehmenskontext und der persönliche Kontext sich nur peripher berühren, dann ist er eh an der falschen Stelle, weil er lebt ja die ganze Arbeitszeit total am Leben vorbei. Aber solange er das gar nicht hat, merkt er das gar nicht. Er brennt einfach aus. Ja, Burnout entsteht nur, wenn ich innerlich gegen das bin, was ich tue, weil ich gar nicht weiß genau, was ich will. Habe ich ja nicht. Ne? Tiredness is a function of resistance. Müdigkeit ist immer eine Funktion von Widerstand. Wir werden nur müde, wenn wir im Widerstand zu etwas sind. Ja, wenn wir mit Begeisterung an etwas arbeiten, können wir gar nicht aufhören. Man sollte sich mal Mönche anschauen, wie die Mandala erstellen, wie die 12, 14 Stunden am Tag arbeiten. Mit einer unfassbaren Begeisterung, kleine Kinder, die eine Sandburg bauen. Nein, Burnout entsteht, wenn ich innerlich dagegen bin, dabei werde ich müde, bis hin zu lebensmüde, dann kommt die Depression, bekomme keine Anerkennung dafür und sehe den Sinn meiner Tätigkeit nicht. Das sind die drei Gründe, warum Leute in Burnout
stehen. Das heißt, wenn man im Inneren Nein sagt und im Äußeren
Ja? Ja, im Inneren Nein. Ja, also ein Lippenbekenntnis. Ne? Aber genau weiß.
Aber viele Leute können das intuitiv oder vielleicht auch rational spüren, ändern aber nichts, weil sie vielleicht Angst haben vor der Veränderung.
Ja, Veränderung, Change-Prozesse zu 72% scheitern, das ist statistisch erwiesen. Der Grund ist simpel, der Leidensdruck ist nicht groß genug und die Begeisterung für ein neues Ziel gibt es auch nicht. So, und darum scheitert jeder Change-Prozess. Weil weder dies noch das gegeben ist. Ideas run the world, aber Top-Führungskräfte haben oft nicht mehr genug Ideen. Ein Ferry Porsche, ich suchte einen Sportwagen, fand keinen, beschloss, ihn selbst zu bauen. Kennedy, in 10 years we have a man on the moon. Ja? Wo ist bitte der Ideenreichtum? Die meisten daddeln rum im Internet, nennen sie auch noch Gründer, was ich überhaupt nicht verstanden habe, bringen aber keinen Beitrag zu einer Welt, in der viele Menschen leben wollen. Ne? Also nochmal, das ist A, gibt es den Unternehmenskontext nicht. B, weiß ich selber nicht, wie das der Titel des Buches meines Lebens ist. Und darum sieht für viele, auch Führungskräfte, leider das Leben so aus, wie es aussieht. Sie managen unglaublich gut. Sie entwickeln ständig neue Strategien, laufen immer neuen Zielen nach. Regelrecht im Treibsand leben diese Leute und spüren doch innerlich irgendwie keine Zufriedenheit, keine Erfüllung. Also im Coaching erlebe ich das. Das ist meist die Frage, ich verdiene Geld ohne Ende. Erzähl mir, warum ich noch immer so ein unglücklicher Mensch bin. Das erkläre ich denen dann schon.
Und Sie merken, dass viele Leute Glück suchen. Viele versuchen, Frieden zu finden. Wie würden Sie sich einordnen?
Na, Glück ist ja, Mittelhochdeutsch kommt das von Glück und das Gelingen. Ja? Im Englisch Luck. Oh, ist ja wieder gut gegangen. Oh, ich habe wieder Glück gehabt. Ja? Aber Happiness is a function of accepting what is. Glück findet man nur darin, dass man das Leben so nimmt, wie es kommt. Das ist kein mir doch egal oder leck mich oder Fatalismus. Nein, einfach die simple Erkenntnis,
das ist, ist.
Das, was ist, ist. Und was nicht ist, ist nicht. Ja, Stress kommt nur, der Merksatz lautet, Stress ist Resistance to Existence. Sonst habe ich nie Stress im Leben. Ja, immer nur, wo ich irgendwo dagegen bin. Und die Akzeptanz bedeutet, wenn ich nicht mehr dagegen bin, gehe ich in neutral, ich akzeptiere, es ist, it's just the way it is. Hakuna Matata, c'est la vie. It could be, it could, sagt der Kölner. Und erst jetzt, wo ich nicht mehr dagegen bin, wenn ich dagegen bin, kann ich nicht handeln. Ich bin gebunden, dagegen. Jetzt erst bin ich frei für die Vorwärtsgänge. Also das ist Happiness. Das ist Glück. Frei sein dafür, mich kreativ, spielerisch zu entfalten. Das ist das wahre Glück.
Rational nachvollziehbar. Warum ist das so schwierig umzusetzen?
Weil wir von Kindesbeinen an lernen, die Amerikaner nennen das judgmental sein, also alles zu beurteilen. Gut, schlecht, darf sein, darf nicht sein. Und wir nehmen einfach das Leben nicht so, wie es kommt. Kinder tun das noch. Spielerische Gelassenheit. Heiter, ironische Grundhaltung. Und damit gehe ich durchs Leben. Wenn Sie mich hier vermeintlich zu spät vorfahren sehen, ich bin völlig entspannt.
Ich auch. Ja, ich habe es auch gelernt.
Fand ich schön. Ja,
ich war total
entspannt. weil
was ist es?
Wer hier reingekommen ist über die Leopoldstraße, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gebraucht auf der Leopoldstraße mit 1000 Umwegen hierher. Wusste ich nicht, dass hier gerade so ein Chaos herrscht in München. Aber wie auch immer, die Frage ist stets, wie gehe ich damit um? Muss kein Stress draus werden?
Eindeutig. In diesem Kontext, Sie unterscheiden zwischen dem Ego und dem Selbst.
Ja.
Wo sind die Unterschiede?
Das Ego ist der Verstand, der um sein eigenes Überleben kämpft. Ja, also das Ego, unser Verstand hat eine simple Aufgabe, unser Überleben sichern. Ende der Durchsage.
Dazu haben wir den evolutionäre Aufgabe.
Ganz okay. Genau. Ja. Auch Tiere lernen Fluchtmechanismen, Beute machen, Unterschlupf suchen. Der Verstand hat drei Aufgaben. Er arbeitet wie ein Rekorder vom Zeitpunkt der Geburt an. Zeichnen wir alles auf. Sinn aller Aufzeichnungen ist, auch deswegen die emotionale Ladung auf vielen Aufzeichnungen, unser Überleben zu sichern. Und dritter Punkt, wir wollen damit immer recht haben. Und diesen Dreiteiler nennen wir das Ego. Also nochmal, sagen wir es auf Englisch, Ego is mind functioning for its own survival. Und was ist mind, was ist der Verstand? Der Verstand ist ein lineares Arrangement von multisensorischen, sukzessiven Momenten von jetzt, jetzt, jetzt. Permanent über Augen, über Tasten, über Geschmack, über Ohren machen wir ja von Kindesbein an neue Erfahrungen. Die werden hier alle gespeichert, meistens geht ins Unbewusste. Und diese Funktion nennt man das Ego. So, Egoismus ist, Hauptsache ich überlebe, ob du überlebst, ist mir ziemlich egal. Alter Mafiaspruch, besser meine Mama weint, besser deine Mama weint, als dass meine Mama weint. Das ist das Ego. Nur, wir sind nicht unser Verstand. Wir sind nicht unser Verstand, obwohl der Verstand alles tut, damit wir uns mit all den Klischees, die wir glauben zu sein, identifiziert. Bayer, Deutscher, Katholik und so weiter. Weil das bildete unsere Identität schon als Kind. Wir sind ja Herdentiere. Wir haben 98,6% der Gene mit Schimpansen gemeinsam. Der Mensch ist definitiv Tier. Nur indem uns das bewusst ist, sind wir Mensch. Das ist der einzige Unterschied. Beobachten Sie Männer beim Autofahren, Revierverhalten. Ja, Stutenbissigkeit bei Frauen. Und das Wichtigste für den Menschen, das von uns meist gesuchte Gefühl, ist Zugehörigkeit. Nichts ist wichtiger als dazugehören. Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein. Ja? Schalke, Grottenfußball, HSV, Grottenfußball. Trotzdem alle zwei Wochen 60.000. Warum? Weil da fühlt man wieder die Gruppe. Man singt zusammen, sogar Männer. Zeigen wieder Gefühle und Tränen.
Ist eine enorme Möglichkeit zu manipulieren.
Natürlich, hundertprozentig. Das schlimmste Drama für ein Kind ist, wenn es plärrend nach Hause gelaufen kommt, Mama, die lassen mich nicht mitspielen. Das Drama des Arbeitslosen ist nicht etwa, dass er kein Geld hat. Geld bekommt er genug, im Sozialstaat überlebt jeder. Das ist nicht der Punkt. Hier muss niemand arbeiten, um zu leben. Nein, die Botschaft an ihn ist, du darfst hier nicht mehr mitspielen. Und als Außenseiter war man früher mit dem Tode bedroht. Wer nicht mehr zur Horde, zum Stamm gehört, weil Ausgestoßener war,
Totfall,
der fiel den wilden Tieren oder den Räubern anheim. Ne? Also wir suchen immer die Gruppe.
Das würde bedeuten, dass Ego an sich zu akzeptieren ist, weil das eine Überlebensnotwendigkeit
ist. Okay, alles gut. Das Ego wird uns ständig warnen. Mhm. Ja? Pass auf hier, pass auf da. Nur, es ist sozusagen unser Hilfs-Sheriff.
Der innere Kritiker ist ein Teil des Egos?
Das ist Teil des Egos. Das Selbst, die Seele, Atman im Sanskrit, ist das reine Bewusstsein, das dieses Ego nutzt. Aus dem Selbst heraus können wir bewusst sein. Das Ego wird immer auf bestimmten Reiz reagieren. Automatisch, hat keinen freien Willen. Das Selbst beherrscht das Ego, nennt man Selbstbeherrschung, wenn es so ist. Das gehört für mich zu diesem großen Part, sich selbst führen können. Die Selbsterkenntnis ist das Höchste, steht schon über dem Tempel von Delphi, erkenne dich selbst. Das ist der Sinn des Lebens. Oder Selbstverantwortung. Ja, nimm es auf Englisch, Self-Responsibility. Selbst, Englisch selbst, selbst kommt aus dem Deutschen, Respondre, Französisch, Antworten, Abilité, die Fähigkeit. Auch die englische Sprache ist Deutsch-Französisch zusammengemixt. Das drückt es sehr, sehr gut aus. Die Fähigkeit zu antworten kommt immer aus dem Selbst. Das Ego kann nicht antworten. Es kann nur abspulen, was es auf den Reiz gespeichert hat. Ja? Einstein hat es mal sehr schön ausgedrückt. In welcher Welt leben wir, wo der Lehrling, hier das Ego, sich auf den Thron gesetzt hat und der Meister, das Selbst, ihm dienen muss? Die meisten Menschen leben nur durch ihr Ego. Ihre Ängste, ihre Obsessionen, ihren Ehrgeiz, ihre Gier, ihre Habsucht, das ist, gehört alles zu den Todsünden übrigens. Ja?
Wenn wir Rumi aufgreifen, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Wir entscheiden selbst, wie wir diesen Raum betreten.
Wer hat das gesagt?
Frankl auf Basis von Rumi, aber das ist eine ewige Diskussion.
Nein. Rumi hat das wunderschön gesagt. Jenseits von richtig und falsch
liegt ein
gibt
Raum.
Es ein Feld, dort treffen wir uns.
Genau.
Ja? Aber das ist dann das Selbst.
Weil das ist das Ego, Selbst, das war die
das
Frage.
Ist das Selbst. Das Ego muss immer sofort scharf unterscheiden. Stimmt, stimmt nicht. Richtig, falsch. Mhm. Ja? Aber nur die Überwindung dieser Gegensätze führt uns zu dem, was wir gedacht sind, nämlich wir selbst.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und was ich bei Ihnen auch unglaublich wertvoll fand, Ihre Aussage, dass wir nur das Spiel des Lebens spielen können.
Ja, wir können es ja nicht gewinnen. Das ist ja absurd.
Und das ist schwer zu begreifen, weil fast jeder auf einen Gewinn spielt.
Ja, das oder auf einen kann Sieg. Er ja machen, aber jeder weiß auch, Leben ist Rhythmus. Mhm. Ja, Erfolg und Niederlage gehören immer zusammen. Ja? Das, was wir da nicht erkennen, ist in der Polarität trennen wir ja. Erkenntnisfähigkeit setzt den Gegenpol voraus. Ohne Kontrast können wir nichts erkennen. Aber dieses Black-and-White-Game des Lebens, ich Sieger, du Verlierer, können wir nicht gewinnen. Rudyard Kipling, tief im Sanskrit verankert, im Hinduismus, hat das Dschungelbuch geschrieben. Von dem stammt ein wunderbares Gedicht, das heißt If. Und ein Auszug aus seinem Gedicht steht über dem Eingangstor des Center Courts von Wimbledon. Uraltes, steinernes Tor. Da müssen alle Spieler durch. Und da lesen sie dann If. You can meet with triumph and disaster. Also nur falls du bereit bist, hier auf dem Platz auf Triumph und Desaster zu treffen. And treat those two imposters just the same. Und diese beiden Täuscher als dasselbe zu erkennen, dann kannst du, then you can play this game. Wunderschöner Satz. Erfolg, Niederlage gehört immer zusammen. In einem Tennisturnier, wo 32 antreten, hallo, gibt es 31 Verlierer, einen Gewinner.
Haben Sie nicht das Gefühl,
und trotzdem spielen die Leute gern Tennis.
Haben Sie nicht das Gefühl, dass zurzeit die Welt in links oder rechts, in schwarz oder weiß eingeteilt wird von den Menschen und dass man diese...
Ja, ist aber extrem primitiv. Ne? Also
Ambiguenztoleranz wird da jetzt nicht groß geschrieben.
Die Masse der Menschen folgt denen, die eine klare Ansage machen. Man braucht ein gesundes Feindbild und einer, der weiß, wo es lang geht. So, das ist im Moment vorherrschend, weil die Menschen so orientierungslos sind. Ja. Und only bad news are good news. Wir werden ja permanent gefüttert mit schlechten Nachrichten. Weil nur schlechte Nachrichten reizen uns. Wir achten immer viermal mehr auf Gefahr als einmal auf Gewinn. Und darum sind viele Menschen so angstbesessen im Moment. Ne? Also nochmal, Erfolg, Niederlage gehören zwingend zusammen. Der Vorstand, der zum Vorsitzenden gewählt wird. Ich coach den. Was alle nicht sehen ist, zweite Ehe geschieden. Beide Frauen sagen, den Trip machen wir nicht mit. Bypass-Operation gehabt. Der Körper macht den Trip nicht mit. Freunde hat er nicht, nur noch Ja-Sager. Kinder? Papa war nie da. Orientierung, Wärme fanden sie in der Sekte. So, jetzt erzähl mal, wir feiern gerade einen hocherfolgreichen Mann. Kann ich nur sagen, Gegenpol nicht gesehen. Jetzt lass mich mal rausfliegen. Seine Firma fusioniert mit einem großen Wettbewerber. Seine Position obsolet, er fliegt raus, nennt er. dass meine Existenz ist nun dahin. Ja gut, okay. Also wer als Vater, als Lover im Sport mittlerweile nichts mehr zu sagen hat, für den ist der Beruf alles. Für den, die fühlen wirklich, dass die Existenz dann weg ist. Was er nicht sieht in diesem Moment der Niederlage, jetzt weiß er, wer die wahren Freunde sind. Jetzt hat er Zeit zu regenerieren. Jetzt haben die Kinder wieder einen Vater. Was ich damit sagen will, das ist Nature's Balance. Ja, dass sie Leben ist nur, wo Rhythmus ist. Einatmen, ausatmen. Also es ist ziemlich absurd zu sagen, we are the champions, the winner takes it all, the loser standing small. Das werfe ich den Kollegen Erfolgstrainern immer vor, dass sie Leute in der Hinsicht also wirklich vorführen.
Wie gehen Sie damit um, dass Sie haben sehr mehrere Dimensionen erwähnt, wo in einer Dimension eine absolut überdurchschnittliche Leistung erbracht wurde und die anderen wurden vernachlässigt. Ist das überhaupt möglich, eine exorbitante gute Leistung zu erbringen und die anderen Bereiche im Einklang zu halten? Oder muss man das aufopfern?
Nein, müssen Sie aufopfern. Je mehr jemand Spezialist ist in irgendetwas, umso weniger Zeit und Energie hat er, sich irgendwo überhaupt hervorzutun. Also ein krasses Beispiel.
Im Sport, ich meine.
Ja, so die Navratilova, als sie ihre Karriere beendete, eine der erfolgreichsten, fragte man, was machst du jetzt? Ich bereise all die Länder, wo ich Tennis gespielt habe. Wie, Moment, da warst du doch. Nein, sagt sie, war ich nicht. Ich kam an am Flughafen, stieg in Taxi, war im Hotel, fuhr zum Tennisplatz, wurde gefahren, habe trainiert, am Wochenende das Turnier, wieder ins Hotel, wieder ins Flugzeug und wieder weg. Die Länder habe ich nie gesehen. Nein, das geht nicht. Also entweder ich werde jetzt absoluter Spezialist, auch als Klavierspieler, Stunden jeden Tag. Kobe Bryant übt 600 Basketballwürfe im Urlaub am Tag. Da hat man ungefähr die Vorstellung, was der macht, wenn er im Training ist. Ja? So, deswegen, das schließt sich aus.
Aber das würde bedeuten, der Preis des außerordentlichen Erfolges ist eigentlich...
Für Erfolg zahlt man einen Ehrenpreis. Da kann ich viele Beispiele sagen.
Und deswegen sieht man ja meistens nur die Eisbergspitzen. Wenn jemand in einem guten Auto, in einem guten Haus lebt, was dahinter steckt, sieht man ja nicht. Was für einen Preis gezahlt wurde.
Genau, man sieht ja gar nicht, welchen Preis er dafür bezahlt. Ich war vor knapp einem Jahr in einer Talkshow in der Schweiz. Neben mir saß die Olympiasiegerin Abfahrtslauf, der Stolz der Schweiz. Olympiade weiß ich nicht mehr. Ein Sportmoderator, das ganze Publikum begeistert von ihr, das ist so die Goldmarie der Schweiz so ungefähr. Und dann wendet er sich an mich und dann sagt Herr Lange, Sie haben doch sicher auch keine Fragen mehr an diese hocherfolgreiche Frau. Ich sage, doch eine einzige habe ich. Darf ich kurz fragen? Ja, fragen Sie mal. Sagen Sie mal, am Tag nach dem Gewinn der Goldmedaille, wie ging es Ihnen da? Kloß im Hals, feuchte Augen und dann kam der Satz. Da ging es in meinem Leben bergab. Ich sage, das ist interessant, hören wir gerade die ganze Zeit ganz anders. Was passierte denn? Struktur weggebrochen, war nur noch die Goldmarie, die durch Supermärkte geschleift wurde für Werbemaßnahmen. Normalerweise wäre ich um diese Zeit, darum habe ich so einen Kopf, beim Wintertraining in chilenischen Alpen bei minus 35 Grad, habe ich nie vergessen. Das war mein Leben, das war meine Struktur.
Es war ihre
Warum. Da leuchteten ihre Augen wieder. Ja? Nix hier, Goldmedaille, das glücklichste Mädchen der Welt. Ted Turner wurde zum Mann des Jahres erklärt, Time Magazine, Titelseite, Man of the Year, der Gründer von CNN. In seiner Dankesrede bringt er nur einen Satz raus, reicht dir das, Vater? Und am nächsten Morgen, er konnte nicht mehr reden, er war in Tränen aufgelöst, am nächsten Morgen sagte er, Ladies and Gentlemen, mit dieser Auszeichnung, Mann des Jahres, die absolute Spitze, haben Sie mich zum traurigsten Menschen auf diesem Planeten gemacht, denn erst gestern Abend wurde mir bewusst, dass ich 60 Jahre nur dafür gelebt habe, nur dafür, der zu werden, den mein Vater in mir immer sehen wollte, die Nummer eins. Nein, diese Menschen zahlen einen irren Preis.
Aber war das davor Ihr Warum von diesen Menschen, das zu erreichen und dann bricht das weg, auch wenn jetzt ein Warum von außen aufdrehiert wurde?
Das Warum der meisten Menschen kommt nur von außen. Weil sie versuchen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Gerade Leistung ist eines der Prinzipien gewesen. Kinder tun ja alles, um die Zuwendung der Eltern zu bekommen. Weil ich überlebe nicht.
Überlebensmodus.
Ich muss die Zuwendung der Eltern bekommen. Die bekomme ich zum Beispiel, indem ich artig bin, indem ich hilfsbereit bin. Leistung bringe, ist das Vorherrschende. Manchmal, wenn ich frech bin, der kleine Rebell, bekomme Anerkennung. Viele leider nie Anerkennung bekommen, Zuwendung, außer wenn sie krank waren. Auf dem Ticket reisen die ihr ganzes Leben. Ja? Erzählen auch aller Welt, wie krank sie nun wieder sind. In der illusionären Hoffnung, dafür geliebt zu werden. Sie kriegen Mitleid. So, aber die meisten hier wurden über Leistung, bekamen die Zuwendung. Also ist bei denen natürlich hier tief verankert, ich muss das immer steigern, um diese Liebe zu erhalten. Und später, man internalisiert das, nennt man so, wenn die Eltern, man legt nicht mehr größten Wert auf die Anerkennung der Eltern, man hat sich freigeschwommen, aber dieser Trip ist noch da. Jetzt will ich andere Kerle aus dem Weg räumen. Ich muss vorn sein. Jetzt will ich Frauen imponieren. Ja?
Statusspiel. Ja.
Statusspiele. Das hört nie auf. Und was er gar nicht merkt, ist, das ist er gar nicht. Ja, ich kenne einen Top-Manager, der definiert sich über, wie viel Ironman er schon gelaufen hat. Ja, oder
wie viele Oldtimer man hat.
Oldtimer hat oder noch, das war das Perverseste überhaupt bisher. Wie viele Höhenmeter er in einer Stunde in den Alpen schafft. Also ich frage ihn dann immer, hast du auch die Landschaft erlebt? Ja. Das hat oft Auswüchse, das ist unglaublich.
Herr Lange, aber wie findet man zu sich selbst?
Ja, nur durch Auszeit.
Aber nicht zum Medizin. Schweigekloster,
mindestens 4 Wochen. Ja. Einfach um diesen Trip. Ach so, und das andere ist natürlich, wenn die wegkippen. Ne? Hörsturz,
Schicksalsschlag,
ja. Herzinfarkt, irgendetwas, Burnout sind. Da kommen die endlich mal in Timeout. Ne? Da wachen die überhaupt erstmal auf. Also, wie ich vorhin schon sagte, der Leidensdruck muss groß genug sein. Mhm. Ne? Leider brauchen viele echte Tiefschläge, um wach zu werden. Ne? Das ist das Drama, dass viele das nicht erkennen. Auch mich trifft der Stein. Ich erwische mich ja selber bei manchen Sachen. Ich wurde geliebt dafür, wenn ich risikobereit war. Weil mein Vater war bei einer Spezialeinheit früher der Wehrmacht. Und vom Dreier springen tut jeder. Du springst von der Autobahnbrücke oder auf Hochsitz kannst du die Leiter nehmen, runter musst du den Baum springen. Mein Vater lebt gar nicht mehr. Ich erlebe mich noch heute bei sehr riskanten Manövern als Pilot. Ich habe ein Boot, ich fahre sehr schnell Auto. Es ist keiner da, es applaudiert keiner mehr. Das wird mir dann immer schlagartig klar, ne, wenn ich sehr riskant lebe. Das Absturz Jordanien vor 2 Jahren, Lungenembolie, also so ein vierfacher Absturz in so einem Tiefabgrund da in Jordanien, in Bergen mit dem Jeep. Lungenembolie auf 4000 Meter in Peru, das überlebt auch nicht jeder. Also ich erlebe das so als todesnah. Ja, und wow, bin ich lebendig.
Aber, Sie sind völlig so erleuchtet. Absurd. Sie sind völlig so erleuchtet. Wieso? Was? Sie sind so erleuchtet.
Nein,
wieso kriegen Sie das auch nicht hin?
Einfach nur Dummheit. Ja? Oder nicht.
Gehört das zum Leben dazu, vielleicht
nicht,
diese Dummheit?
Ich bin dann einfach nicht wach. Ja? Und ich brauche, fürchte ich, manchmal solche Momente, die, da bin ich Kloster Athos, nur Männer, ja, schweigen, kein Mensch redet Deutsch da. Und da wird einem vieles dann mal überhaupt bewusst. Aber diese Auszeiten nehmen wir kaum noch.
Und viele Leute können ja mit sich selbst gar nicht die Zeit alleine verbringen, oder?
Ich kenne Leute, die sagen, Ostern, 4 Tage. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. 4 Tage nicht in der Firma, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ernsthaft, habe ich von einem CEO so gehört. Familie langweilt mich. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die brauchen diesen Thrill, diese Angstlust. Den Dopaminstoß, permanent. Das Drama ist, die kriegen kein Serotonin. Serotonin ist das Salz der inneren Ruhe, wo wir echte Erfüllung finden. Aber das, was Serotonin killt, ist immer Dopamin. Ja? Und die Leute kennen nichts anderes, nur diese Sucht. Und da kommt natürlich immer der Dopaminabsturz und dann setzt sich sofort ein neues Ziel. Aber sie kriegen nie diese, dann haben sie einen Burnout, und sind in der Depression, dann kriegen sie Serotoninaufnahmehämmer. Das ist von dem kleinen Rest von Serotonin sorgt dieses Medikament dafür, dass der wenigstens ein bisschen gestreckt wird. Ja? Statt mal zu begreifen, wir brauchen die Balance. Also ist schon ein sehr interessantes Feld.
Also absolut, ja. Und aktuell mit den Social Media ist ja Dopamin auch von außen so einfach zu bekommen wie früher mit Drogen vielleicht.
Ja. Ja, nur die digitale Welt ist, man kann sie ja gar nicht definieren. Die digitale Welt kann man nur über die Via Negativa beschreiben. You cannot feel, smell, see, hear and touch it. Ja, wir erleben ja nichts. Das ist ja Leben aus zweiter Hand.
Second Life.
Second Hand Life, ja, auf Autopilot. Aber die Landkarte ist nicht die Reise, die Speisekarte ist nicht das Essen. Ja, so. Und Menschen, die sich in der digitalen Welt bewegen, über Stunden oft, kriegen zwar immer diesen Kick, Das ganze Prinzip kommt aus dem einarmigen Banditen in Vegas. Die sitzen auch, die Rentner, über Stunden. Warum? Sie wissen nicht, wann der Gewinn kommt, und sie wissen nicht, wie viel Gewinn kommt. Und dieser Thrill, das nennt die Psychologie Angstlust, schafft den Dopaminausstoß. Und darum spielen wir da im Internet rum, nur angstgetrieben. Es gibt nur zwei Gründe. Das eine ist Langeweile und das andere ist Angst. Ja? FOMO heißt das, Fear of Missing Out. Was verpasse ich wieder, wenn ich nicht Social Media dabei bin? Es ist alles nur angstgetrieben, aber Serotonin ist Liebe. Dopamin ist immer Angst. Dieser Angststrahl. Ja, haben Sie recht, das ist viele versacken da. Schlimm ist, wenn Kinder das schon gar nicht mehr spüren.
Sie sind auf diesem Pfad des Coachings und Weiterentwicklung der Menschen seit 35 Jahren, glaube ich. Wenn Sie jetzt die ersten 10 Jahre mit den Jahren heute vergleichen, gibt es irgendwelche Mythen, die Sie für sich selbst entzauben konnten, die Sie früher mit anderen vielleicht Augen oder mit anderen Annahmen wahrgenommen hat?
Ja gut, also der Klassiker natürlich, Geld macht glücklich, völliger Schwachsinn. Geld kann nicht glücklich machen. Kann ich ja vieler Hinsicht kann ich das beweisen. Nichts gegen Geld.
Nur man muss damit Geld umgehen macht frei. Können. Die,
dazu gehört wieder eine bestimmte Qualität im Umgang mit sich selbst. Weil finanzielle Freiheit gibt es nicht. Das ist eine Antinomie, ist ein Widerspruch in sich, das ist ein absoluter Mythos, weil Freiheit ist immer nothing left to lose. Ja? Leute, die viel Geld haben, haben eine Heidenangst, es wieder zu verlieren. Ich werde manchmal eingeladen zu Milliardären zum Teil auf deren Yacht im Mittelmeer und dann komme ich dahin. Also, was hast du den ganzen Vormittag gemacht? Mit Beratern, Anlageberatern, Anwälten, Steuerberatern zusammengesessen. Ich sage, wieso? Ja, ich habe eine Heidenangst, dass von dem wieder was verschwindet. Ich sage, okay, und wann lebst du dann?
Von Besitz besessen, ja.
Besessen, ne? Nein, finanzielle Freiheit gibt es nicht. Weil frei sind wir nur, Besitz macht immer besessen. Jeder Besitz macht besessen. Wer ein Ferienhaus hat, muss dahin, weil wir haben es ja nun mal gekauft. Ne? Der kann nicht sagen, ich habe ein Ferienhaus. Du musst dahin fahren. Und Freiheit ist immer frei von und zu etwas. Ne? Also ich habe nichts, also für mich ist Geld immer, wenn ich Geld aufs Konto habe, ich habe nie Geld auf dem Konto, weil ich will davon völlig frei sein. Ist für mich ein Zeichen von fehlender Kreativität, wenn bei mir auf dem Konto Geld liegt. Für mich ist Geld immer nur etwas, womit ich eine erfreuliche neue Erfahrung machen kann. Mhm. Also ich kaufe mir dann schon ein Flugzeug. Ich habe erst ein kleines, dann eine Zweimod, mit der ich dann ganz Europa abfliegen konnte. Ich hatte ein kleines Boot, jetzt habe ich ein relativ großes Boot, liegt in Skandinavien, fahren die ganzen Küsten ab, weil ich damit eine erfreuliche neue Erfahrung machen kann. Ja? Also das ist immer für mich das Kriterium. Kann ich mit diesem Geld, wenn ich wofür immer ich es ausgeben möchte,
eine Erlebniseinheit sozusagen.
Eine Erlebniseinheit haben und wenn nicht ich, wer dann? Im Freundeskreis, in die Kinder und. Ich gebe gern diese Energie an andere, weil ich habe Freude am Geben, seliger den Nehmen. Und ich freue mich daran, wie die sich freuen. So, ganz simpel.
Ja. Sehr, sehr schön. Zum Abschluss jedes Interviews, Herr Lange, stellen wir drei Fragen, die würde ich Ihnen gerne auch stellen.
Ja, gerne.
Die erste wäre, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt oder vielleicht für eine Weichenstellung gesorgt hat?
Ja, es gibt einige Bücher.
Spontan, was kam sofort als erstes?
Es gibt einige Bücher, die kosten 9,80 € oder 19,28 €. Für die würde ich ohne Flachs jetzt 80.000 bezahlen. Ja? Also zum Beispiel die Bhagavad Gita, und zwar für Deutsche aus dem Nietzsche Verlag. Natürlich den Tao Te King von Lao Tse, der Prophet von Khalil Gibran, den Faust, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Polaritätsgesetz, dann kann man den Faust gut lesen, das Johannesevangelium, noch besser das Thomasevangelium, hat der Vatikan nie rausgegeben. Also ja, ich könnte jetzt noch eine ganze Weile weitermachen. Es gibt diese Bücher, ja, keine Frage.
Wenn Sie dem 20-jährigen Dieter jetzt eine SMS schicken könnten, mit einem einzigen Ratschlag von 160 Zeichen, ja, was wäre das?
Nimm nicht mal die Hälfte von dem Ernst, was so an dich herangetragen wird. Geh spielerisch durchs Leben, mit spielerischer Leichtigkeit, dann bleibst du kreativ.
Die dritte, zugegebenermaßen ein wenig anspruchsvollere Frage, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist, die, Presence Awareness, also diese Überwindung der Gegensätze. Man nennt das auch Conjunctio Oppositorum, Unio Mystica, müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Also zu erkennen, dass wir nicht die sind, die wir glauben zu sein. Das ist der Sinn des Lebens. Das nennt man Samadhi, das nennt man Moksha, Befreiung von diesen, die Inder nennen das Maya. Das ist der Schleier, der uns umgibt. Deswegen sehen wir ja gar nicht, was wirklich ist. Die Ägypter nennen es leider Isis. Und Buddhi, Erwachen aus dieser mehr oder weniger betäubten Welt. Moksha heißt befreit sein von dieser Welt. Samadhi ist dieser Zustand, der nach der Meditation kommt. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Das Leben als Bewusstsein ist für mich die höchste Droge. Presence Awareness, Choiceless Awareness. Das ist, welchen Begriff auch immer ich gerade nenne, da könnte ich jetzt, müsste ich wahrscheinlich auch erstmal eine halbe Stunde erklären, was damit gemeint ist.
Das kann man in Ihrem Buch nachlesen.
Ja, das stimmt.
Oder in der Lebensschule vielleicht teilnehmen und dann.
Ja, entweder das, meine Theta-Seminare, was wir jetzt besprochen haben, kommt alles aus den Theta-Seminaren. Also das Theta 1 zumindest mal zu besuchen, ja. Weil da behandeln wir all diese Themen, genau.
Vielen herzlichen Dank für ein wunderbares Gespräch.
Ich sage danke.
Ja? Lange. Danke.
Gerne, super. Sehr gern.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.